Da wir alle nicht ganz genau wissen, was in 100 Jahren sein wird, müssen wir schauen, dass das Ganze möglichst stabil wird und möglichst resistent ist und möglichst flexibel. Und genau das ist es. Je artenreicher von den Baumarten her und je mehr Struktur in dem Wald ist, also viele Bäume wirklich in jedem Alter, umso besser ist der Wald anpassungsfähig.
Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittesen. Und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Klimaschutz und Umweltschutz. Das sind zwei Begriffe, die ja schon gerne mal in einen Topf geworfen werden. Und obwohl ich festhalten möchte, dass das keine Synonyme sind, gibt es dabei ja doch auch sehr viele Überschneidungen. Umweltschutz ist häufig auch Klimaschutz. Und Maßnahmen, die das Klima schützen, sind umgekehrt natürlich auch gut für die Umwelt. Besonders gut sieht man das zum Beispiel, wenn man einen Blick in unsere Wälder wirft. Und genau das machen wir heute. Zumindest gedanklich. Unsere heutige Gästin ist nämlich eine echte Waldexpertin. Maren Röttger arbeitet bei den Bundesforsten. Genauer gesagt im Forstbetrieb Waldviertel Voralpen. Was genau sie dort macht, erzählt sie uns später selbst. Zuerst klären wir aber, wie es den österreichischen Wäldern überhaupt geht und wie sie mit der Klimaerhitzung klarkommen. Herzlich willkommen im Klimadialog. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Da du ja auch heute Morgen schon im Wald warst, möchte ich mit der Frage reinstarten. Wenn du heute so an so einem normalen Tag durch den Wald gehst, was beobachtest du da denn? Also was ist anders als vielleicht noch vor einigen Jahren? Wo kann man vielleicht den Einfluss des Klimas von heute erkennen im Wald?
Wir sehen das an ganz vielen unterschiedlichen Dingen. Gerade in der letzten Zeit war sehr viel Wind. Also man hat es heute auch noch gemerkt und die letzten Wochen auch schon und explizit die letzten paar Tage. Das heißt, wir schauen natürlich, bei uns heißt das Schadholz, das heißt nach Bäumen, die umgestürzt sind oder abgerissen sind. Und nehmen wir natürlich immer mehr wahr, weil der Wind auch immer mehr wird. Mhm.
Wenn wir ein bisschen rauszoomen, wie steht's denn allgemein um Österreichs Wälder? Wie ist die Situation, wie ist der Zustand der österreichischen Wälder?
Also natürlich haben wir bedingt durch den Klimawandel und viele andere Faktoren mit diesen Schadholzmengen, wie wir dazu sagen, das heißt also mit Bäumen, die einfach sterben und jetzt nicht, weil sie alt sind, sondern durch Wetterereignisse wie Borkenkäfer, wie Wind, wie späten Schnee oder überhaupt sehr schweren Schnee, wie Eisanhang, sagen wir dazu. Das heißt, wenn auf einmal sehr viel Eis auf den Ästen drauf ist, vor allem wenn kein Laub ist und Dinge abbrechen, das haben wir früher nicht so gehabt. Und der Borkenkäfer ist jetzt auch schon in Regionen, wo wir ihn früher nicht hatten. Also früher hat man gesagt, so ab 1000 Meter Seehöhe hat die Fichte kein Problem. Da stellen wir fest, dass das jetzt doch passiert.
Aber was es ist genau auch macht der Borkenkäfer? Was ist das Problem mit dem?
Also prinzipiell Borkenkäfer gibt es viele. In Österreich ist es aber so, dass die Baumart, die am meisten ist, der Brotbaum, sagen wir, der Österreicher, die Fichte ist. Und dort gibt es einen Borkenkäfer. Also eigentlich sind es zwei, der Kupferstecher und der Buchdrucker, die die Fichte halt gern befallen. Also die Buche zum Beispiel hat auch einen, aber der ist nicht so massiv oder so invasiv. Und der befällt die Bäume dann, wenn die Bäume geschwächt sind. Und wenn ich jetzt eine Fichte habe, die in einer Lage steht, wo sie Stress hat, das heißt zu tief, zu wenig Wasser, die Temperaturen viel zu heiß, dann ist der Baum geschwächt und sendet das mit Botenstoffen aus. Und diese Botenstoffe kann der Käfer wahrnehmen. Und dann kommen sogenannte Pionierkäfer, also erste Käfer, die machen das aus und schauen dann, ah, okay, wie viele geschwächte Bäume sind denn hier? Und wenn das genug sind, dann fliegen die anderen an und dann fangen die an zu fressen und sich zu vermehren. Auf einen Borkenkäfer kommen im Schnitt 40 kleine. Die fliegen dann alle wieder aus und vermehren sich alle fröhlich weiter. Mhm. Und wenn man das denkt, das macht er so dreimal im Jahr. Früher war das vielleicht zweimal, mittlerweile bis zu sechsmal. Und manche, wenn es im Winter nicht mehr kalt wird, krabbeln halt auch im Februar schon und sind schon munter bei solchen Temperaturen, wie wir sie jetzt haben. Und wenn ich dann überall nur Fichten stehen habe und keine anderen Baumarten, dann habe ich dann gar keine Bäume mehr stehen. Mhm. Und das ist unser Riesenproblem.
Ah ja, und das wird durch die Klimakrise schlimmer, weil es im Winter auch wärmer ist und die früher da sind.
Zum einen das, aber zum anderen einfach, weil es der Fichte nicht gut geht, wenn sie halt eben in so tiefen Lagen steht. Das heißt, sie hat schon vorher durch Trockenheit gelitten oder der Wind war da und hat oben die Wipfel abgerissen. Das heißt, der Baum an sich ist geschwächt. Und wenn der Baum geschwächt ist, sendet er diese Botenstoffe aus und dann kommt der Käfer. Und wie gesagt, habe ich dann nur Fichte auf einem Ort stehen, dann sind all diese Bäume tot.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass in Österreich die Temperatur sogar doppelt so schnell zunimmt als im globalen Mittel. Was bedeutet das denn für den Wald? Wie reagiert ein Wald auf solche Klimaveränderungen?
Genau so. Das heißt, es gibt Baumarten, die einfach mit diesen Klimaveränderungen nicht gut klarkommen. Und das ist nicht nur die Fichte. Wir sehen es auch bei der Kiefer, auch andere Baumarten, die einfach nicht in ihrem Wuchsoptimum, sagen wir dazu, also da, wo es ihnen eigentlich am allerbesten geht an ihrem Standort, nicht mehr das haben, was sie früher hatten. Sie haben, wenn das Wasser kommt oder wenn Regen kommt, kommt häufig ganz viel auf einmal, Starkregenereignisse, aber nicht so, dass der Boden das Wasser noch so aufnehmen kann. Oder zum Beispiel im Winter mit einer geschlossenen Schneedecke halt dort eine Feuchtigkeit aufnimmt, die dann auch erstmal dort ist. Heuer ist es eh schon besser als in anderen Jahren. Wir hatten schon viel, viel trockenere und schlechtere Jahre. Es ist eh alles wellenweise, aber diese Auswirkungen merken halt die Bäume, die jetzt dort stehen, massiv.
Mhm. Das heißt, der Wald kann sich nicht von selbst daran anpassen?
Da gibt es so eine Faustformel. Also prinzipiell müsste der Wald, so wie sich momentan das Klima erwärmt, pro 100 Höhenmeter also quasi steigen, wenn sich ein Grad die Temperatur erhöht. Also haben wir ein Grad Temperatur mehr, müsste quasi der Wald 100 Höhenmeter nach oben, um in etwa wieder das vorzufinden. Wenn man sich aber überlegt, dass so ein Baum, wir sagen dazu Umtriebszeit, also so ein Baumleben im Prinzip, bis man ihn erntet, bei einer Buche so um die 100 Jahre liegt, dauert es bei uns aber nicht mehr 100 Jahre, bis das Klima ein Grad wärmer ist. Das heißt, der Baum kommt gar nicht nach.
Das heißt, es geht einfach zu schnell.
Es geht zu schnell.
Mhm. Jetzt kennst du dich ja deswegen so gut mit dem Wald aus, weil du bei den Bundesforsten arbeitest, wie wir gehört haben. Für die ZuhörerInnen, die die Bundesforsten vielleicht nicht so gut kennen, was genau macht ihr eigentlich, wenn du es kurz beschreiben könntest?
Die Bundesforste dürfen den Wald der Republik Österreich bewirtschaften. Das heißt, die Republik Österreich ist eigentlich oder ist fast mit 50%, mit 48% mit Wald bedeckt. Circa 15% davon bewirtschaften die österreichischen Bundesforste. Wir sind dort aufgeteilt in 12 Forstbetriebe und 2 Nationalparkbetriebe. Ich arbeite im Forstbetrieb Waldviertel Voralpen. Das Büro ist in Krems. Der Betrieb reicht aber oben von der tschechischen Grenze bis hinunter an die steirische Grenze zum Hochkar. Also wir sind ein ganz bunter Forstbetrieb. Wir haben die Wachau mit dabei, aber richtig gebirgiges, aber natürlich auch Teile im Waldviertel.
Und was genau ist deine Aufgabe bei den Bundesforsten? Was machst du?
Also ich habe ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Ich bin im Naturraummanagement, das heißt, wir kümmern uns natürlich auch ganz viel um Sachen des Naturschutzes und um den ökologischen Part des Ganzen. Ich bin aber auch in 3 Privatforstbetrieben tätig, wo wir für private Waldeigentümer die Bewirtschaftung mit übernehmen. Und ich mache sehr viel Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, so wie auch heute, weil ich sehr begeistert bin von meinem Beruf und es mich immer sehr freut, wenn wir im Sinne der Bewusstseinsbildung einfach ein bisschen die Leute, also oder ich den Leuten so an meiner Leidenschaft kann teilhaben lassen.
Mhm. Die Bundesforsten möchten ja den Wald der Zukunft bauen. Da gibt es auch eine sehr schöne Website, wo man sich recht interaktiv anschauen kann, wie der Wald dann im Jahr 2100 aussehen wird. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Wie kann man sich diesen Wald der Zukunft denn vorstellen? Wie schaut er aus?
Also vorab mal, das sind Ideen, die natürlich basieren auf Berechnungen, die wir jetzt haben. Ob das wirklich alles so eintritt, wissen wir nicht. Es ist ein bisschen, ich sag das mal so salopp, Kaffeesud lesen und Knochen werfen. Mhm. Wir versuchen halt ganz viel durch Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, also mit der BOKU und auch mit dem BFW, basierend auf ganz vielen Daten zu schauen, was passieren kann, also in Modellen, wenn die Temperatur steigt und um wie viel sie halt eben steigt. Und es gibt Baumarten, die kommen besser mit diesen klimatischen Verhältnissen klar und andere, die kommen weniger klar. Was uns aber allen völlig klar ist, auch wenn wir nicht genau wissen, was passiert, wir müssen einfach resilienter sein. Also der Wald muss flexibler sein und anpassungsfähig. Das heißt, was wir gerade gesagt haben, habe ich überall nur Fichte stehen und der Fichtenborkenkäfer kommt, steht dort nichts mehr. Das ist ein bisschen wie bei einem Aktienportfolio. Je breiter ich streue, umso weniger ist das Risiko. Und das Risiko im Wald zu minimieren, geht für uns darum, dass wir einen stabilen Baumartenmix haben. Das heißt, eine Mischung aus Laubbäumen, Nadelbäumen, unterschiedlichen Nadelbäumen. Weil wenn nur 20% der Fläche mit Fichten ist und dann kommt der Käfer, ist auch nur 20% des Waldes an dieser Stelle halt eben hin. Das heißt, je größer die Mischung ist, umso sicherer ist es. Und was auch wichtig ist, je mehr unterschiedliche Bäume in unterschiedlichem Alter wir haben. Früher war es häufig so, die Bäume wurden gesetzt, Die Bäume sind gewachsen, sie hatten alle ein Alter, irgendwann wurden sie geerntet. Und dann steht nichts und ich fange wieder von vorne an. Da ist man drüber hinweg. Wir bauen den Wald so um oder würden bemühen uns darum, den Wald so umzubauen, dass er strukturreicher wird. Mit strukturreich ist gemeint von ganz kleinen Bäumen bis ganz große Bäume und halt eben artenreicher.
Mhm. Jetzt habe ich auch gelesen, dass der Wald sich, glaube ich, selbst verjüngen soll, heißt das. Was genau bedeutet das?
Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit der Natur arbeiten und nicht gegen die Natur. Und das bedeutet, dass natürlich jeder Baum bringt Samen in unterschiedlicher Art und Weise. Wir kennen es vielleicht von der Kirsche und der Kirschkern, aber auch die Buche, Bucheckerl, Eichen, Eicheln. Bei den Birken, die haben so, schaut aus wie kleine Schmetterlinge und kleine Vögel, die fliegen dann, die sind sehr, sehr schnell da. Und die Bäume, die von alleine anfangen zu wachsen, sind natürlich die, die am gesündesten sind, weil sie sind dort oder sie sind an der Stelle, wo sie auch hingehören. Mhm. Und das ist das, worauf wir bauen. Das heißt, sie sind gleich an diesen Standort gewohnt. Wir haben nicht aus einer Baumschule oder einem Forstpflanzenbetrieb Bäume, wo wir meinen, die setzen wir jetzt dorthin, sondern der Wald ist derjenige, der an dieser Stelle selber Samen bringt und sich selber verjüngt. Mhm. Und so wollen wir mit der Natur arbeiten, anstatt uns was zu überlegen, was vielleicht dann nicht passend ist, so wie Fichte im Waldviertel.
Das heißt, die Bäume sind quasi über Generationen hin schon angepasst an den Standort dann.
Genau, okay. Richtig.
Cool. Das heißt, ihr pflanzt aber gar nicht im großen Stil Bäume nach, oder?
Wie kann ich das vorstellen? Sagen wir, es geht nicht überall. Also wenn zum Beispiel jetzt sich so eine Kalamitätsfläche, das ist ein forstlicher Begriff, also so eine Schadholzfläche, wo entweder durch Wind oder halt eben durch den Käfer jetzt auf einmal kein Wald mehr steht, natürlich, weil der Wald ist ja auch Schutz. Wald hat viele Funktionen. Nutzfunktion, wir nehmen das Holz, die Schutzfunktion, natürlich gerade im Gebirge, also vor Erosion, vor Lawinen, Murenabgängen, die Wohlfahrtsfunktion, erhält uns Wasser im Boden, natürlich auch die Erholungsfunktion. Und wir wollen versuchen, den Wald auch in Zukunft mit all diesen Funktionen, die er für uns hat, irgendwo zu erhalten. Und da gibt es Stellen, da geht das ganz super, dass man mit dieser Naturverjüngung einfach arbeiten kann. Wir versuchen, das auch einzuleiten. Also zu schauen, wenn große Bäume drin sind, dass wir so Bäume entnehmen, dass Licht in den Wald hineinbekommt, weil Licht und Sonne ist Wachstum. Und damit regen wir quasi diese Naturverjüngung an. Dadurch können dann Samen besonders gut anwurzeln und besonders gut kleine Pflanzen werden. An anderen Stellen geht es nicht, natürlich forsten wir dort auf.
Mhm. Mit welchen Herausforderungen hat denn so ein junger Baum zu kämpfen, bis er dann eine gewisse Größe erreicht hat?
Ja, das ist immer so die Diskussion, klimafitter Wald und Baumartenauswahl. Aber selbst wenn das alles funktioniert, müssen wir diesen Wald, diese kleinen Pflanzen natürlich auch dahin bringen, dass sie groß werden können. Und da haben wir natürlich ganz viel Problem mit dem Wild. Nicht, weil wir das nicht mögen, das ist das Zuhause, der Wald ist das Zuhause der Tiere. Das ist auch mir ein großes Anliegen, dass die Waldbesucher das auch wissen, sie sind zu Gast. Aber natürlich mögen diese Tiere auch extrem gern unsere Bäume. Und der Riesennachteil ist, sie haben besonders gern die Bäume, die mit dem Klima gerade sehr gut klarkommen. Also Tannen stehen ganz hoch auf ihrem Speiseplan, aber auch Eichen. Und es ist für uns eine große Herausforderung, immer diese Balance zu finden. Quasi, leider sprechen wir so schlecht Rehsprache. Wenn wir das könnten und ihnen sagen könnten, hey, friss doch dort, weil diese Bäume ist gar kein Problem und lass uns da vorne die anderen zufrieden, dann hätten wir gar kein Problem. So müssen wir immer schauen vom Wildstand her, dass wir natürlich als Forstmenschen, ich als Forstfrau oder Forstmänner, einfach schauen, dass wir den Wald auch hochbringen und trotzdem das Wild auch ein gesundes, gutes Zuhause hat. Wir sagen dazu Deckung und Einstand und Äsung, also mit genug zu essen und genug Plätzen, wo sie sich verstecken können oder wo sie halt eben auch Ruhezonen haben.
Das heißt, die JägerInnen spielen aber auch eine entscheidende Rolle dafür, dass der Wald erhalten bleibt.
Es geht nur miteinander. Ja. Es geht hier die Forstwirtschaft, die Jagd und auch das Naturraummanagement. Das heißt, zu schauen, die Ökologie, der Lebensraum Wald mit allen Waldbewohnern, also nicht nur das Jagdbare, sondern alle anderen, wir reden von einer Lebensraumtragfähigkeit. Und diese Balance, diese Lebensraumtragfähigkeit herzustellen, das ist uns wichtig. Und deswegen sind Jagd, Forstwirtschaft, Naturraummanagement gehen nur miteinander. Und das ist uns ein großes Anliegen.
Jetzt ist es ja so, du hast es vorher schon angesprochen, ihr plant jetzt schon den Wald in 100 Jahren. Und ist es denn überhaupt schon abzusehen, wie sich die klimatischen Rahmenbedingungen bis dahin verändern werden? Wie sicher seid ihr euch da?
Können wir nicht. Und genau das ist der Punkt, zu sagen, wir müssen es resilient halten, anpassungsfähig. Da wir alle nicht ganz genau wissen, was in 100 Jahren sein wird, müssen wir schauen, dass das Ganze möglichst stabil wird und möglichst resistent ist und möglichst flexibel. Und genau das ist es. Je artenreicher von den Baumarten her und je mehr Struktur in dem Wald ist, also viele Bäume wirklich in jedem Alter, umso besser ist der Wald anpassungsfähig. Weil dann haben kleine Bäume wieder viel mehr Zeit, groß zu werden. Und wenn die von Natur aus an diesem Standort stehen, im Sinne der Naturverjüngung, haben sie auch die besten Voraussetzungen. Das heißt für uns, je bunter der Wald ist und je stufiger, also je unterschiedlicher aufgebaut, je strukturreicher, umso besser kann man damit umgehen, was in Zukunft passieren wird.
Das heißt, es geht gar nicht darum, den Wald für ein spezielles Szenario zu schaffen, das ihr berechnet habt, sondern für eine Bandbreite von Szenarien
genau.
Eigentlich.
Genau darum geht es, einfach zu sagen, den Wald zu erhalten und den Wald möglichst so aufzubauen, umzubauen, wir reden mal von Waldumbau, dass er gut mit all dem klarkommen kann, was klimatechnisch passieren wird.
Was mich noch interessieren würde, ist, wie steht der Wald der Zukunft denn im Verhältnis zur Holzwirtschaft auch, weil Holz ja einerseits natürlich eine nachwachsende Ressource ist und in ganz verschiedenen Bereichen als nachhaltige Alternative zu klimaschädlichen Rohstoffen eingesetzt wird, wodurch natürlich auch mehr Bedarf an Holz entsteht. Auf der anderen Seite Holz natürlich aber irgendwie begrenzt ist und übermäßige Abholzung und eine sehr industrialisierte Forstwirtschaft wahrscheinlich auch dem Wald nicht sonderlich gut tun. Um zum Punkt zu kommen, wie schätzt du die Rolle des Holzes denn für die klimaneutrale Zukunft ein?
Also ich bin natürlich sehr begeistert von Holz, bin auch Forstfrau, aber genau hier geht es um Ökonomie und Ökologie. Es geht einfach darum, in Österreich arbeiten über 300.000 Menschen in und um die Forstwirtschaft herum, also von der Wissenschaft bis hin zu Papierindustrie und so weiter. Also es sind wirklich viele Menschen, die vom Wald leben und auch vom Holz. Holz ist ein super Rohstoff, aber natürlich nachhaltig genutzt. Für uns ist es unglaublich wichtig, dass wir, ja, ist ein bisschen abgedroschen schon, dieser Begriff der Enkelfähigkeit, aber natürlich wir, also Wald, mit dem ich jetzt in meinem Alter arbeite, das habe ich mir nicht überlegt. Und das Klima ist jetzt auch einfach da, wie es ist. Und das, was wir uns jetzt überlegen, das werde ich auch nicht mehr erleben. Aber genau deshalb, wir arbeiten für die nächste Generation. Das ist ein bisschen eine Sache, wo man weiß, das, was ich tue, das möchte ich möglichst sinnvoll tun. Damit genau dieser Einklang zwischen ökologisch, wir haben eine gute Vielfalt, also Biodiversität, wir haben einen guten Lebensraum für die Tiere, wir haben die Schutzfunktion, die drin ist, aber wir haben auch diese Nutzfunktion. Das heißt, wir werden auch in den nächsten Generationen genug Holz haben. Und genau das ist das, was unser Anliegen ist. Also diesen Einklang zu bringen zwischen Holz steht uns als Rohstoff zur Verfügung, wir sichern Arbeitsplätze, wir schaffen neue Möglichkeiten, Alternativen zu fossilen Energien, jetzt sind wir von Erneuerbaren, und wir behalten aber auch einen gesunden, guten Lebensraum.
Aber was bedeutet das dann im Detail? Wie viel Holz kann man einem Wald entnehmen, sodass es noch nachhaltig ist?
Da gibt es tatsächlich so Waldwirtschaftspläne, wir sagen Operate dazu, die sind auf 10 Jahre berechnet, wo man schaut, was steht an einem Standort, also welches Holz steht dort, welche Baumarten, wie viel, wie alt sind diese und was kann ich rausnehmen, damit genau das, worüber wir gesprochen haben, dass halt auch in Zukunft dort genau so ein Wald steht, der wieder der nächsten Generation Holz liefert. Und das nennt sich bei uns nachhaltiger Hiebsatz. Und darüber hinaus wird nicht geschlägert. Was natürlich on top kommt, ist das Schadholz. Haben wir aber sehr viel, weil halt eben ein Jahr ist mit viel Käfer, mit ganz viel Wind, ist die, wie sagen wir, reguläre Nutzung. Also ich muss mal ein bisschen aufpassen mit dem Forstjargon. Dann wird das eingestellt, was prinzipiell schon geplant war, wo es geht, weil das Holz einfach schon liegt. Also es ist ganz, ganz wichtig in einer nachhaltigen Forstwirtschaft, dass immer gesichert ist, dass in Zukunft Holz genug da ist und der Wald stabil und gesund stehen kann.
Ja, und dass der Wald auch in Zukunft gesund und stabil erhalten bleibt, das ist natürlich auch im Sinne des Klimaschutzes. Denn was wir bisher kaum erwähnt haben, der Wald ist nicht nur Opfer der Klimakrise, sondern auch ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen deren Auswirkungen. Das liegt unter anderem daran, dass Bäume sehr viel CO2 speichern. Jedes Jahr entnehmen Bäume der Atmosphäre ca. 2 Milliarden Tonnen CO2. Wobei das gegenüber den knapp 40 Milliarden Tonnen, die wir jedes Jahr in die Luft pusten, leider gar nicht mal so viel ist. Trotzdem klingt der Gedanke ja erstmal logisch, einfach so viele Bäume wie möglich zu pflanzen, um möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Rund um diese Idee hat sich mittlerweile eine ganze Industrie aufgebaut, die das Pflanzen von Bäumen als CO2-Kompensation verkauft. So lässt sich angeblich zum Beispiel ein klimaschädlicher Flug ausgleichen. Seit Jahren stehen diese Angebote zu Recht in der Kritik. In unserer Folge mit dem Skiprofi Julian Schütter haben wir geklärt, warum die wenigsten dieser Projekte tatsächlich halten, was sie versprechen. Hört das gerne nach, falls ihr die Folge noch nicht kennt. Aber wenn ich schon einmal mit einer echten Waldexpertin spreche, kann ich ja auch einfach mal direkt nachfragen, was sie davon hält, für den Klimaschutz aufzuforsten.
Also in Österreich wächst Wald jedes Jahr zu. Mhm. Wir sind Gott sei Dank im Gegensatz zu ganz vielen anderen Regionen auf der Welt in der glücklichen Lage, dass wir, wie gesagt, 48% der Fläche ist bewaldet und dass unser Wald auch gut nachwächst. Und wir sind auch laut Forstgesetz zur Wiederbewaldung verpflichtet. Das steht auch im Forstgesetz drin. Und es ist so, dass der Wald speichert CO2. Im Holz liegt das C, der Kohlenstoff, ist im Holz drin. Und O2, den Sauerstoff, atmet der Baum aus. Das heißt, je mehr Holz steht, aber vor allen Dingen auch grüne Teile, also auch ein kleiner Wald, hat viel C gespeichert und gibt viel O2 ab. Insofern ist das natürlich ganz wichtig und super und auch wirklich gut. Auf der anderen Seite, wenn ich Holz langfristig verwende, zum Beispiel wenn ich Holzhäuser baue oder Möbel aus Holz habe, bleibt ja dieses C weiter im Holz erhalten. Also insofern ist auch die Verwendung von Holz mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft durchaus gut.
Ja. Gibt es noch andere Aspekte, wo uns der Wald auch im Kampf gegen die Klimakrise unterstützt, abgesehen von der Speicherung von CO2
oder C? Kann ganz, ganz viele Dinge, also mal abgesehen wird Schutzfunktion, dass er natürlich auch befestigt, dass er Wasserrückhaltung oder Wasserrückhaltevermögen hat. Ja. Ist es ja auch so, dass der Wald ein eigenes Klima hat. Wir haben, es nennt sich Bestandesinnenklima, bedingt durch diese Verdunstung, gerade in Laubwäldern zum Beispiel über die Blätter, haben wir teilweise bis zu 4 Grad weniger an Temperatur im Wald. Und das liegt schon daran, wie der Wald aufgebaut ist. Und auch dort, wenn wir dahin kommen, wo wir jetzt hinwollen, in unseren klimafitten Wäldern, ist es so aufgebaut, dass der Wald nicht so locker ist, dass es drinnen heiß wird, weil das ist auch nicht gut für die Bäume. Das heißt, dort, wo Wald steht, haben wir auch immer eine super Verdunstung quasi. Ja, und Wald ansonsten bringt uns natürlich vielerlei Hinsicht was, also auch in der Erholungsfunktion. Vielen Menschen tut Wald auch einfach gut, Wald ist sicherlich auch gut für die Gesundheit. Schwierig ist es oft mit der Nutzung, weil viele Waldnutzer oder auch Waldbesucher natürlich immer ihre eigenen Bedürfnisse im Vordergrund sehen und gar nicht darüber nachdenken, wie es anderen Leuten geht. Und diese Besucherlenkung, also zum Beispiel in der Wienerwald ist ein super Beispiel dafür, weil er sehr nah an der Groß-, also an der Stadt ist, an der Metropole ist. Alle wollen zur gleichen Zeit quasi den Wald genießen, vergessen aber häufig, dass zum einen mal die Tiere dort sind, die Ruhe brauchen, also Geocachen nachts mitten in der Nacht oder Mountainbiken mitten in der Nacht ist halt schwierig, weil andere Menschen, wie zum Beispiel Forstleute, die dort arbeiten oder wie halt eben auch die Jagd, funktioniert halt dort. Und diese Sache zu überlegen, okay, wenn ich jetzt mich hier im Wald aufhalte, andere Leute benutzen den Wald genauso oder genießen den Wald auch genauso. Und das ist oft was, womit wir zu kämpfen haben, wo, glaube ich, jeder was dafür tun könnte, wenn er ein bisschen so darüber nachdenkt, wo sind vielleicht auch die Bedürfnisse des anderen. Also wenn ich jetzt wandern gehen möchte und parke mein Auto möglichst nah am nächsten Schranken und blöd auf die Seite und es kommt der LKW nicht mehr durch oder noch schlimmer, ein Kollege hat einen Unfall und die Rettung kommt nicht durch, weil die Autos alles zuparken, ist das einfach keine gute Idee.
Ja.
Ja. Zum Beispiel, oder halt eben genau nachts die Viecher noch aufzusteuchen, die eh schon den ganzen Tag über mit Menschen zu kämpfen haben und prinzipiell Menschen nicht gern haben, eher das Weite suchen, die sind dann auch beunruhigt. Und wenn sie beunruhigt sind, dann passen sie ihre Lebensweise dementsprechend an diese Beunruhigung an und leben nicht mehr dort, wo sie sonst leben und fangen auch an, zum Beispiel junge Bäume zu schälen, sagen wir dazu, also die Rinde abzureißen oder sich halt übermäßig in andere Regionen zu bewegen, wo sie sonst nicht sind, oder sie sind zu anderen Tageszeiten aktiv, wo sie es eigentlich auch nicht wären, weil sie sich versuchen, an diesen Besucherdruck anzupassen. Ja. Macht es aber schwierig. Also ähnlich wie wir auch manchmal unter Stress eine Heißhungerattacke haben, haben das tatsächlich Hirsche auch, und das haben unsere Bäume dann auch wieder nicht gern. Also da haben wir eine kleine Diskrepanz dann, und das könnte man vermeiden, wenn man sich mehr an Wege halten würde oder einfach schauen würde und darüber nachdenken. Es geht jetzt nicht nur darum, selber die Natur zu genießen, sondern vielleicht auch dort im Einklang mit denen, die eigentlich dort wohnen.
Ja. Wie schafft man es denn, das Bewusstsein bei den Menschen dafür zu steigern? Du arbeitest ja auch mit vielen Kindern und Jugendlichen zusammen. Muss man da einfach bei der jungen Generation irgendwie die Wertschätzung für die Natur schon so etablieren?
Ja, natürlich, klar. Je früher man anfängt, umso besser. Es fängt im Kindergarten an. Aber ich finde auch gerade mit Erwachsenen, so in unserer immer schnelllebigeren Zeit, wird es immer schwieriger, so diesen Bodenschluss zu haben. Und ich habe einfach festgestellt über die ganzen Jahre, die ich das schon mache, dass sicher 90% der Leute keinerlei bösen Willen haben, ja, sondern einfach das Wissen fehlt. Und das Thema rauszugehen, das Thema Bewusstseinsbildung, einfach zu reden, sich gemeinsam Dinge anzuschauen und zu erklären, warum Dinge wie sind oder warum der Hund bitte an der Leine. Also haben wir auch gehabt, eine Dame, die den Hund auf der Wiese im Mai laufen lässt und ich frage, warum sie das tut. Ja, damit der nicht im Wald dann das Wild beunruhigt. Ich erzählt habe, auf der Wiese setzen aber jetzt gerade die Rehe ihre Kitze und dass das eine ganz blöde Idee ist und sie ist einfach nicht gewusst. Hat. Sie hat sich dann vielmals entschuldigt und gesagt, oh Gott, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also die meisten Dinge, die passieren, basieren einfach auf Unwissenheit. Und ich glaube, je mehr man rausgeht und je mehr man spricht miteinander und auch je mehr man zuhört, also auch einfach dem anderen zuzuhören, umso mehr können wir eigentlich alle gemeinsam für das tun, wofür ja unser Herz schlägt und was wir alle gern haben, nämlich die Natur und den Wald und was wir auch für die nächsten Generationen behalten wollen. Und das geht gemeinsam viel besser als allein.
Ja, wenn wir dann doch noch kurz auf die Kinder und auf die Jugendlichen zu sprechen kommen. Wie nimmst du die denn wahr? Wie nimmst du deren Verbindung zum Wald auch wahr? Weil deren Lebensrealität verschiebt sich ja immer weiter ins Digitale eigentlich.
Auch hier denke ich über ganz vielen Dingen, es ist ja gar kein Entweder-Oder. Es ist ein sowohl als auch. Und sie sind Digital Natives und es gehört zu ihrem Leben und auch zu ihrer Zukunft mit dazu. Aber es schließt ja nicht aus, sich trotzdem auch vielleicht ein bisschen Digital Detox im Wald zu bewegen und das Ganze wahrzunehmen. Und ich glaube, auch hier ist der Schlüssel dazu einfach, das Ganze miteinander zu probieren. Also es gibt da auch tolle Sachen, Augmented Reality, wo man zum Beispiel das Handy einsetzen kann im Wald, um neue Dinge zu erfahren. Und einfach zu sagen, okay, wir bauen das ein. Aber es ist schon so, dass viele sehr, also diesen Bodenschluss eigentlich nicht mehr haben, eigentlich nicht mehr viel draußen sind. Und wenn, am Anfang ist es manchmal etwas schwierig, aber wenn sie länger mit uns mal unterwegs waren, merken sie schon, dass es ihnen auch gut tut. Bewegung draußen, Dinge wirklich mit allen Sinnen wahrzunehmen, vielleicht neue Blickwinkel und Perspektiven zu bekommen und auch zu sagen, okay, jetzt gehe ich vielleicht mal laufen oder spazieren und hau mal nicht die Kopfhörer in die Ohren, sondern höre vielleicht doch mal, was da draußen so zwitschert oder was passiert. Oder komm auch einfach dahin, dass ich weiß, bei 80 km/h Wind ist es keine gute Idee, im Wald spazieren zu gehen. Also das sind so Dinge, die oft verloren gehen, zu denken, oh, jetzt habe ich gerade Zeit, und aber man auch nicht merkt, welcher Gefahr man sich aussetzt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe zu sagen, nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern einfach auch mit dem Verständnis, das habe ich gemeint, auch so mit Zuhören, auch für die kommende Generation zu sagen, okay, das eine, aber das andere genauso.
Ja. Jetzt könnte man ja meinen, dass die Forstwirtschaft so ein bisschen ein verstaubtes Image hat, auch wenn das nicht der Realität entspricht, wie wir die letzte halbe Stunde irgendwie gehört haben, weil es ja doch eine recht interessante und zukunftsgerichtete Branche eigentlich ist. Aber du beschäftigst dich ja, wie gesagt, auch viel mit Öffentlichkeitsarbeit. Wie schafft ihr das, das irgendwie trotzdem als moderne Institution euch zu präsentieren und auch gerade eben junge Leute zu begeistern, vielleicht auch einen Job anzufangen bei den Bundesforsten?
Weil wir total innovativ sind. Ich muss mir da gar nichts überlegen. Wir sind in so vielen Bereichen. Wir arbeiten zum Beispiel mit so RTK-Geräten. Ja, das sind also, wenn wir so rückgegassen, also wir kümmern uns auch sehr viel um den Boden und da, wo Maschinen fahren, um Bäume aus dem Wald zu bekommen, dass diese Verdichtung des Bodens dort möglichst klein ist, wollen wir immer nur auf einer Fläche bleiben. Und damit diese Fläche immer gleich ist, haben wir Geräte, mit denen wir durchgehen, die auszeigen, die das dann digitalisieren und der Maschinenfahrer dann auch am Tablet genau weiß, wo er fährt und nicht 2 Meter links, 2 Meter rechts, sondern wirklich immer nur dort. Das ist eine ganz moderne Technologie, wo also sehr viel in diese Richtung läuft. Wir arbeiten zum Teil mit KI, wir haben sehr viel Drohnen im Einsatz. Wir sind extremst vielfältig aufgestellt, also vom Naturraummanagement, wo es ganz viel um Projekte geht, wie auch Renaturierung von Mooren, Artenschutz, aber auch Modellierung, zum Beispiel zum Thema Klimawandel oder Biodiversität, Grenzvermessung, Dann haben wir natürlich auch Seen und auch Gebirge, also es ist jetzt auch nicht nur Wald. Also die Bundesforst oder allgemein die Forstwirtschaft ist ein unpackbar vielseitiger Beruf mit ganz, ganz vielen Facetten und ganz, ganz vielen Perspektiven und Blickwinkeln, die, glaube ich, einer breiten Masse an, ja auch gerade jungen Menschen, sicher sehr viel Freude bereitet. Also wo man ganz viele tolle Dinge und tolle Jobs einfach machen kann, ganz abgesehen von nur Bäume umschneiden. Das ist wirklich das Geringste, das ist auch ein großer Teil, aber halt nicht nur.
Ja, wie, ja.
Ich würde mal sagen, wir sind mehr.
Da kommen wir schon langsam zum Ende unseres Interviews. Wie jede unserer Gästin möchte ich auch dich am Schluss nach dem Klimaaktiv-Tipp fragen. Eine Sache, die dir irgendwie im Umgang mit dem Klimakrise, dem Klimawandel weitergeholfen hat. Hast du uns das mitgebracht?
Ich glaube, man darf einfach überhaupt nicht verzweifeln. Sollte, also das ist so für mich, kein Mensch kann alles. Also ich schaffe es nicht in der Mobilität, im Konsum, im Wohnen, in Kleidung, wirklich überall alles einzuhalten, das schaffe ich nicht. Aber ich mache mir Gedanken drüber. Und ich glaube, je mehr Gedanken man sich macht, und in der heutigen Zeit, Bildung ist frei, warten wir viele Jahre lang nicht, aber wirklich diese Chance zu nutzen, sich zu vielen Themen möglichst viele unterschiedliche Meinungen anzuhören und zu schauen, dass was gut passt, für sich umzusetzen und daran weiterzuarbeiten und sich vor allen Dingen weiterzubilden, nicht stehen zu bleiben, dynamisch zu bleiben, das ist, glaube ich, was, wo man immer wieder, es kommen immer wieder neue Technologien, man sicher darauf kommt, sich selber auch immer weiterzuentwickeln. Und je mehr wir das tun und das miteinander tun, glaube ich, haben wir auch eine gute Chance.
Ich denke, das ist ein guter Tipp. Danke dafür und danke für deine Zeit und die interessanten Einblicke.
Das war's schon wieder mit dieser Folge des Klimadialogs. Ich hoffe, du hast heute etwas Neues über Österreichs Wälder erfahren und gehst das nächste Mal vielleicht mit offeneren Augen und Ohren durch den Wald. Bei Klimaaktiv haben wir übrigens auch eine Menge spannender Infomaterialien für WaldbesitzerInnen. Falls dich das interessiert, findest du alle Infos wie immer unten in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine gute Bewertung und ein Follow in der Podcast-App deines Vertrauens freuen. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.